Guten Morgen und ein herzliches Shalom, sage ich jetzt auch mal. Habe ich gerade gelernt. Ja. Passt auch zu unserem Thema heute Morgen. Unser Kalenderjahr geht ja so langsam zu Ende. Ich halte ganz schön, ne? Und auch unser Gemeindejahr. Und wir haben jede Menge Predigten in diesem Jahr gehört. Und ich habe mal eine Frage zu Anfang von euch. Ihr seid ja aufmerksame Predigtzuhörer. Wer weiß, was in diesem Jahr die erste Predigt in diesem Jahr in dieser Gemeinde war? Das war am 6.01.2019. Um was ging es ganz grob? Immer eine Ahnung. Ja, genau, die Jahreslosung. Was ist die Jahreslosung? Was? Nee, nehmt einander an, war vor 2 oder 3 Jahren. Ah, sehr gut. Die Bibelschüler wissen das. Herzlich willkommen, dass ihr da seid heute. Genau, Psalm 34, Vers 15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Mit dieser Jahreslosung sind wir in das Jahr 2019 gestartet. Und jetzt am Ende des Jahres ist es ja eigentlich gut, mal Resümee zu ziehen über das Jahr. Wenn es um den Frieden geht, dem Frieden nachzujagen, den Frieden zu suchen. Das Jahr 2019 neigt sich ja dem Ende zu und friedlich kommt alles zur Ruhe. Alles ist harmonisch, alle haben sich lieb. Von Streitigkeiten und Konflikten ist nichts mehr zu sehen, keine Spur mehr. Es kann Weihnachten werden, das Fest der Liebe und des Friedens. Schön wär's, ja? Mag vielleicht der ein oder andere denken. Wenn ich mir diese Welt so anschaue, dann ist da alles andere als Frieden. Es gibt im Moment um die 30 Kriege und bewaffneten Konflikte in dieser Welt, die da toben. Von Frieden keine Spur. Vielmehr Zerstörung, Armut, Elend, Angst, all diese Dinge, aber kein Frieden. In dieser Welt da draußen tobt der Kampf. Und wer weiß schon, ob nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwo ein Pulverfass hochgeht und ein ganz großer Krieg ausbricht. Aber auch wenn wir mal ein bisschen weggehen von der weltweiten Ebene und hineingehen in die kleinste Zelle der Gesellschaft, in die Familie, wie sieht es da aus, was Frieden angeht? Herrscht dort der Frieden, den man sich wünscht? Ist da die Harmonie zu Hause? Oder ist gerade in dieser kleinsten Zelle der Gesellschaft, in der Familie, nicht auch so viel Unfrieden, so viel Streit, so viel Unversöhnlichkeit? Ich glaube, gerade auch in den Tagen von Weihnachten bleibt das nicht außen vor. Diese Kleinkriege innerhalb der Familie. Sondern man kommt zusammen und man tritt sich gegenseitig auf die Füße und von Frieden keine Spur. Und auch wenn wir noch ein bisschen persönlicher werden, wenn es darum geht, dass wir beim persönlichen Frieden landen, also mein Seelenfrieden, meine Seele, die zur Ruhe kommen, mein Inneres, versöhnt mit Gott und Menschen. Das wünschen wir uns so sehr eigentlich. Aber auch da erleben wir immer wieder, diese Seelenruhe ist kein Dauerzustand. Egal also auf welcher dieser drei Ebenen, Frieden wünschen wir uns, glaube ich, eigentlich alle. Und doch machen wir die Erfahrung, das klappt irgendwie nicht so richtig mit diesem dauerhaften Frieden. Und na klar, ich kann nicht den Nahostkonflikt oder irgendwelche Bürgerkriege in Afrika stoppen. Aber wenn ich wenigstens die Kleinkriege in meiner Familie oder in meinem persönlichen Umfeld stoppen könnte, das wäre doch schon mal viel wert. Oder wenn wenigstens dieser Frieden bei mir selbst einkehren würde. Ist diese ganze Sache mit dem Frieden vielleicht alles nur eine hoffnungslose Illusion? Brauchen wir uns da nichts draus machen, da gar nicht drüber nachdenken? Und was ist eigentlich mit dem ganzen Frieden und dieser ganzen Thematik und Jesus, der doch als Friedefürst bezeichnet wird? Da sind wir mitten im Thema von heute Morgen. Ich habe das Thema heute Morgen genannt, siehe, der König des Friedens kommt. Und ich will mir heute Morgen mit euch eine alttestamentliche Prophetie anschauen aus dem Buch Zacharja, also eine Voraussage, die schon über 500 Jahre vor Christus darüber spricht, dass Jesus Christus kommen wird. Und wir lesen mal zusammen Zacharja 9, die Verse 9 und 10. Zacharja 9, Verse 9 und 10. Freue dich sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Die Sehnsucht nach Frieden, das war der Wunsch des damaligen Gottesvolkes, des Volkes Israel, dieser Shalom, von dem der Bernd eben geredet hat und der immer wieder auch Erwähnung findet in der Bibel. Shalom ist, wie der Bernd schon gesagt hat, eben das hebräische Wort für Frieden. Und im biblischen Sinne ist es ganz umfassend gebraucht. Also es kann auch bedeuten Ruhe oder Sicherheit oder Wohlergehen oder Erfolg. Und es steht wirklich für Vollständigkeit. Ja? Vollständiges Wohlergehen, so könnte man es wiedergeben. Und es gab Zeiten, in denen das Volk Israel diesen Frieden Gottes tatsächlich in Ansätzen stärker erlebt hat. Aber die meisten Zeiten waren eher geprägt von Krieg, von Feindschaft und von Gefangenschaft. Nicht unverschuldet, sondern immer wieder sind sie durch ihren Ungehorsam selbst eingekommen, dass diese Dinge in ihrem Leben so präsent waren. Aber das war signifikant für Israel. Und aus so einer Zeit der Gefangenschaft kam das Volk Israel, als gerade der Prophet Sacharja seine Wirkungszeit begonnen hatte. Als er verschiedene Offenbarungen von Gott bekommen hat. Israel wird ja aufgeteilt oder wurde irgendwann geteilt in das Nordreich und das Südreich. Und das Nordreich wird oft bezeichnet in der Bibel nur noch als Israel. Und das Nordreich, Israel, war schon lange in assyrischer Gefangenschaft zu diesem Zeitpunkt. Und das Südreich, was Juda genannt wird, das Südreich war bis vor kurzem noch in babylonischer Gefangenschaft zu der Zeit, als Sacharja aufgetreten ist. Wobei diese Gefangenschaft hat sich so nach und nach eigentlich immer mehr ausgeschlichen, weil die Perser an die Macht kamen zu dieser Zeit. Nicht allzu lange, bevor Sacharja dann aufgetreten ist, ist eine große Gruppe von Juden zurückgegangen nach Jerusalem und ist wirklich wie durch ein Wunder dahin gekommen und durfte den Tempel wieder aufbauen. Wer das nachlesen will, kann das in Esra 1 nachlesen, wie Gott diesen Perserkönig Kyros auf ganz unglaubliche Weise eigentlich gebraucht, dass das Volk Israel, dass die Juden wieder zurückkehren dürfen. Und so kam es also, dass sie zurückkehren durften, dass religiöses Leben wieder entstanden ist in Jerusalem. Alles wurde wieder aufgerichtet, was da früher so war. Der Altar zum Beispiel, die von Gott verordneten Opfer wurden wieder eingeführt, die Feste wurden wieder gefeiert und auch der Tempel, der so bedeutsam war, wurde wieder aufgebaut. Der Tempelbau wurde in Gang gesetzt. Es war also eine wirkliche Zeit des Aufbruchs, eine wirkliche Zeit der Hoffnung, in der Israel da gelebt hat, bis die Feinde der Juden sie dahin geführt haben, dass sie den Tempelbau unterbrechen mussten. Und dass es nicht mehr weiterging, dass Israel eingeschüchtert war. Und nach einem längeren Baustopp dann, von ungefähr 16 Jahren, schickt Gott Propheten, und zwar zwei. Zum einen Haggai und zum anderen Sacharja. Das ist also die Zeit, in der wir uns da bewegen. Und nachdem diese beiden Propheten aufgetreten sind, geht der Tempelbau dann wieder weiter und wird fertiggestellt. Und trotz all dem ist dieser lang ersehnte Friede und dieses völlige Wohlergehen, wonach sie sich so ausgestreckt haben, noch nicht da. Trotzdem blieben sie unter persischer Herrschaft und auch später unter Herrschaft von anderen Königreichen. Und auch in den Folgejahren war Anfeindung und Widerstand und Feindschaften, all das noch ein großes Thema. Und all das schreit natürlich nach dem Kommen des Messias. All das schreit nach dem großen König, der den Frieden bringen sollte. Und genau davon spricht Sacharja in Sacharja 9, Vers 9. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen. Der König des Friedens kommt zum ersten Mal. Und es dreht sich um Vers 9. Hier in Vers 9 haben wir es mit einer Verheißung auf Jesus hin zu tun. Wie ich es eben schon gesagt habe, sind es noch ungefähr 500 Jahre, bis das in Erfüllung geht. Und trotzdem beschreibt Gott schon sehr genau, wie das sein wird, dass König Jesus auf die Erde kommt. Wie König Jesus sein wird. Und er steigt ein hier mit diesem doppelten Appell an die damaligen Juden. Freue dich sehr, Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Diese zwei Appelle, freue dich und jauchze, und der zweite, siehe. Das erste, freue dich sehr, Tochter Zion, oder in anderen Übersetzungen, juble laut und jauchze, du Tochter Jerusalem. Ich fand es interessant, als ich das gelesen habe, man überliest das ja so schnell eigentlich mit diesem Tochter Zion und Tochter Jerusalem und so weiter. Zion und Jerusalem stehen ja exemplarisch für die Juden, aber ich fand es so interessant auch mal zu sehen, dass sie als Tochter bezeichnet werden. Tochter ist ja ein ganz familiärer Ausdruck, ein Ausdruck inniger Verbundenheit, ein Ausdruck davon, dass Gott deutlich macht, wie sehr er die Juden liebt, wie er sie angenommen hat und Dieses Bild finden wir immer wieder in der Bibel, auch im Alten Testament schon, dass Gott wie eine Mutter für Israel war. Und für diese Tochter Zion, für die Juden, gibt es allen Grund, sich zu freuen. Sie müssten eigentlich in Jubel ausbrechen, vor Freuden schreien, könnten sie sich kaum halten. Lauter und intensiver als jeder Fangesang, den wir vielleicht heute kennen. Aber aus welchem Grund? Aus dem folgenden, aus diesem zweiten. Siehe, dein König kommt zu dir. Die Juden in der damaligen Zeit hatten keinen König mehr. Sie hatten vor ihrer Gefangenschaft eine ganze Reihe von Königen, aber eigentlich war es von Anfang an Gottes Idee, Gottes Plan, dass er selbst ihr König sein will. Und das wird immer wieder im Alten Testament erwähnt, ja, dass sie Gott als König bezeichnet haben. Das ist nichts, was ungängig wäre. Wenn wir in die Psalmen gucken, zum Beispiel Psalm 95, 96, 97, 99, das sind alles Psalmen, die als Königspsalmen beschrieben werden. Aber bisher war Gott unsichtbar und lebte nicht wie ein König inmitten von seinem Volk. Aber was hier dann angekündigt wird, was Gott selbst hier ankündigt, ist unglaublich. Dein König kommt zu dir. Mit anderen Worten, Gott selbst kommt herab auf die Erde. Auf einmal kann man ihn sehen, auf einmal kann man ihn anfassen. Auf einmal kann man unmittelbar mit ihm kommunizieren. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der die Juden damals und uns heute hoffentlich aus den Socken haut. Gott wurde niemals gesehen vorher von jemand. Und auf einmal ist die Rede davon, dass er ganz sichtbar kommen wird. Nehmen wir mal an, die Juden damals hätten nur diese Botschaft gehört, siehe, dein König kommt zu dir. Und dann versetzen wir uns mal hinein in sie und überlegen, wie sie sich das vorstellen würden, wie sie sich das ausmalen würden, dass er kommt. Ich glaube, an ihrer Stelle wären mir folgende Gedanken in den Sinn gekommen. Ich würde mir vorstellen, mit großer Macht wird er kommen. Und mit Posaunen und Trompeten. Alle werden ihn sehen. Er wird triumphierend im edelsten Gewand in die großen Zentren dieser Welt auf einem Pferd einreiten. Die Leute werden sich um ihn tummeln und scharenweise werden sie auf die Knie fallen vor ihm und ihn anbeten. Und er wird endlich für Frieden sorgen. Er wird uns von fremder Herrschaft befreien. Ungefähr solche Gedanken, muss man sich vorstellen, hatten die Juden damals, wenn sie das gelesen haben oder gehört haben. Und eigentlich sollte man auch denken, dass es sehr prunkvoll alles stattfinden muss und dass es eine Machtdemonstration sondersgleichen sein sollte, wenn der König der Erde seine eigene Erde betritt. Aber Gott selbst sagt uns schon lange bevor es soweit ist, dass es ganz anders stattfinden wird, als wir uns das vorstellen oder ausmalen würden. Er sagt hier vier Dinge, die kennzeichnend sind, wenn er diese Erde betritt. Und wir sehen einige Jahrhunderte später, wie das in Jesus Christus zur Erfüllung kommt. Das Erste, was er sagt, ist, ein Gerechter wird er sein. Und als gerecht wurden damals wie heute im biblischen Sinne Menschen bezeichnet, die vor Gott und vor Menschen schuldlos waren. Also Menschen, die wirklich immer alles richtig gemacht haben. Die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben. Und genau das traf auf Jesus zu. Während es über die gesamte Menschheit, über jeden von uns, der wir heute leben und über jeden, der gelebt hat, heißt in Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das heißt, wir sind alle sündig vor Gott, wir stehen alle sündig vor Gott, trifft das auf Jesus nicht zu. Über ihn heißt es vielmehr, in Hebräer 4, Vers 15, dass er in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, aber er blieb ohne Sünde. Das heißt, weder in Taten, noch in Worten, noch in seinen Gedanken, noch in Motiven hat er nicht mal im Ansatz etwas gehabt, was böse war in den Augen Gottes. Er blieb ohne jegliche Schuld. Und aus diesem Grund wird er in der Bibel hier und auch später im Neuen Testament, Apostelgeschichte 3, Vers 14 zum Beispiel, als der Gerechte betitelt. Aber die Bibel spricht nicht nur davon, dass er selbst vollkommen gerecht gelebt hat, sondern auch davon, dass ihm das Gericht über uns Menschen übergeben wurde. In Johannes 5 kann man das nachlesen. Und das deutet schon was an. Jeder von uns wird eines Tages vor Gott stehen müssen. Und es wird Resümee über unser Leben gezogen. Gott schaut sich unser Leben an, mit all dem, was wir getan haben und mit all dem, was wir nicht getan haben. Und er wird gerechtes Gericht üben. Das heißt, er wird uns bestrafen müssen für unsere Schuld, für all das Böse, das wir in uns, in unserem Leben zu Schulden kommen lassen haben. Und die biblisch unverblümte Wahrheit ist dabei, dass keiner, ausnahmslos keiner, dabei gut wegkommen wird, weil alle gesündigt haben. Und dementsprechend blüht uns die gerechte Strafe Gottes für unsere Sünde. Dementsprechend blüht uns die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Und das sind harte Worte, und wenn man das so hört, dann versteht man wahrscheinlich umso weniger, warum dieser Abschnitt, dieser Text anfängt mit freue dich sehr oder juble laut oder sowas oder jauchze. Das passt überhaupt nicht, oder? Und doch gibt es diesen Grund zur Freude für die Juden damals und für uns heute. Weil Jesus nicht nur als der Gerechte beschrieben wird, sondern auch, und das ist ein zweites, als ein Retter. Wenn wir das wirklich verstehen, dann ist das ein wirklicher Grund zur Freude. Nun haben wir diese zwei Beschreibungen nebeneinander stehen. Und wörtlicher würde eigentlich hier nicht stehen, ein Retter, sondern ein zur Rettung Begabter oder ein zur Rettung Befähigter. In manchen Übersetzungen auch ein Helfer. Und so haben wir diese zwei Beschreibungen nebeneinander eigentlich und sie hängen unmittelbar zusammen. Ein Gerechter und ein zur Rettung Begabter. Und sie hängen in folgender Hinsicht zusammen. Weil Jesus gerecht war, konnte er uns ungerechten Menschen retten. Weil Jesus gerecht war, konnte er uns ungerechten Menschen retten. Wir haben das eben schon gehabt. Jesus hat sich nichts zu Schulden kommen lassen in seinem Leben. Und trotzdem stirbt er am Ende seines Lebens am Kreuz wie ein Ungerechter. Wie einer, der Sünde getan hat. Und so trägt er eine Strafe, die er überhaupt nicht verdient hat. Und dafür bekommt er wie eine Art Gutschrift, könnte man sagen. Ich habe euch mal einen meiner Lieblingsverse in der Bibel mitgebracht, der das so gut auf den Punkt bringt. Ein bekannter Vers, kennt ihr bestimmt auch, 2. Korinther 5, Vers 21. Dort heißt es, er, und damit ist Gott gemeint, hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus war selbst ohne Sünde, aber er nimmt deine und meine Sünde auf sich und bekommt dafür die gerechte Strafe. Damit unsere Sünde uns vor Gott nicht mehr angerechnet wird. Damit wir gerecht vor Gott stehen können. Damit wir die Ewigkeit beim Vater im Himmel verbringen können. In diesem Bild gesprochen, mit dieser Gutschrift, ist es so, dass Jesus eine vollkommene Blanko-Gutschrift hat und er kann sie uns einfach übergeben. Und wir dürfen sie nehmen und wir dürfen sie eintauschen gegen unseren Schuldschein, der vollgeschrieben ist mit allem, was wir verbockt haben in unserem Leben. Und so findet dieser große Tausch statt und wir können durch den Gerechten als gerecht vor Gott stehen. Wenn Jesus selbst nicht gerecht gewesen wäre, dann wäre er absolut nicht befähigt gewesen zu retten. Aber weil er gerecht war, konnte er uns, dich und mich, uns Ungerechten, konnte er retten. Und nun ist die Verheißung, die da steht, in Sacharja ja nun schon über 2500 Jahre alt und das Leben Jesu und der Tod am Kreuz ist auch schon fast 2000 Jahre her und trotzdem ist diese Rettung hochaktuell. Weil nach wie vor sind Menschen Sünder und nach wie vor brauchen Menschen Rettung. Und nach wie vor bietet Gott dir und mir an, dass wir das, was Jesus da getan hat am Kreuz, auch für uns ganz persönlich im Glauben in Anspruch nehmen dürfen. Und wenn das in deinem Leben noch nicht geschehen ist, dann will ich dich einladen, gerade diese Weihnachtstage zu nutzen, darüber nachzudenken, was hat das mit diesem Jesus und mit diesem Retter, so wie er immer wieder bezeichnet wird, eigentlich auf sich. Gerade das erste Kommen Jesu vor gut 2000 Jahren war dazu da, um Frieden zu schaffen zwischen uns und zwischen Gott. Von Natur aus sind wir Menschen, so beschreibt uns die Bibel, durch unsere Sünde mit Gott verfeindet und getrennt. Aber durch Jesus hat Gott die Möglichkeit geschaffen, diese Trennung aufzuheben, wirkliche Versöhnung herzustellen. Und so dürfen wir in einer versöhnten Beziehung mit Gott leben. Und daher die ganz persönliche Frage heute Morgen an jeden von euch, kannst du das für dich so sagen? Ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß, dass meine Sünde bezahlt wurde von Jesus Christus am Kreuz. Ich weiß, dass mich das nicht mehr trennt von Gott und ich lebe in der Beziehung mit ihm. Und ich weiß vor allem auch, wo ich hingehe, wenn ich mal nicht mehr hier auf der Erde bin. Wenn diese Dinge für dich ungeklärt sind und du nicht weißt, dass du gerettet bist, dann will ich dir Mut machen, darüber weiter nachzudenken und deine Schuld, deine Sünde ans Kreuz Jesu zu bringen und das in Anspruch zu nehmen, ganz persönlich werden zu lassen, ihn um Vergebung deiner Sünde zu bitten und dich ihm anzuvertrauen. Zu sagen, ja, ich habe verstanden, ich habe gegen dich gesündigt. Ich bitte dich um Vergebung. Ich will ab sofort nicht weitermachen ohne dich und ich will mit dir leben. Gerne auch, wenn Fragen oder Gedanken dazu da sind, wo jemand denkt, oh, ich habe da so vieles noch in meinem Kopf, was ich da noch nicht verstehe, aber ich will gerne mehr darüber wissen. Wir können gerne im Anschluss an den Gottesdienst auch ins Gespräch kommen, entweder mit mir oder auch mit jemand, den du vielleicht kennst hier. Aber es ist so wichtig, diese Rettung in Anspruch zu nehmen. Jesus ist der König der Könige, der Herr der Herren. Auch wenn das vor gut 2000 Jahren, als er hier auf die Erde gekommen ist, überhaupt nicht den Anschein gemacht hat im ersten Moment. Aber auch das war kein Geheimnis, sondern wir lesen das schon bei Sacharja, in Sacharja 9, Vers 9, dass Gott ihn als demütig bezeichnet. Und das ist ein drittes, also er wird demütig sein. Wörtlich steht an dieser Stelle eigentlich, dass er arm und elend und schwach sein wird. Und genau diese Attribute treffen ja auch zu, wenn wir uns das anschauen, wie Gott in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Dieser kleine Ort Bethlehem und diese Geschichte, wo es heißt, dass kein Platz in der Herberge war. Ja, wir sehen hier diesen Stall aufgebaut, wodurch das immer wieder symbolisiert wird. Und die Futterkrippe und die Hirten als die ersten Gäste von Jesus, die eigentlich arme Leute waren, unbedeutende Leute waren. Ärmste Verhältnisse, in die er gekommen ist. Und der scheinbar schlechteste Zeitpunkt eigentlich, nämlich zu dieser Volkszählung, dass er kommt. Das ist alles andere, wenn man es so liest, als ein komfortables und prunkvolles Erscheinen von Jesus. Und dann noch die Tatsache als solches, dass Gott selbst überhaupt als ein einfaches, kleines Baby auf seine eigene Erde kommt, obwohl er es eigentlich nicht nötig hatte. All das zeugt von einer beeindruckenden Demut und Herablassung von Gott. Und diese einfache Demut und diese Einfachheit, die wir im Leben von Jesus sehen, die geht eigentlich von der ersten Sekunde an und zieht sich durch das ganze Leben Jesu hindurch, wie ein roter Faden. Zu keiner Zeit im Leben von Jesus hatte er einen Palast. Er hatte auch nie große Reichtümer oder irgendeine Komfortausstattung, wie man das eigentlich meinen sollte, für einen solchen König. Sondern ganz im Gegenteil, Sacharja nennt uns hier ein viertes, ungewöhnliches Zeichen eigentlich, ungewöhnliches Kennzeichen, wenn er davon spricht, dass Jesus auf einem Esel reiten wird, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und wenn wir dann einen Blick ins Neue Testament werfen, dann sehen wir, wie genau das in Erfüllung geht. Wie in Matthäus 21 beschrieben ist, dass Jesus nach Jerusalem einreitet und dort auf einem Esel einreitet. Und interessanterweise wird dann in Matthäus 21, Vers 5 auch Sacharja 9, Vers 9 zitiert, damit in Erfüllung geht, was durch den Propheten vorausgesagt wird. Und ich finde es so interessant, wenn ich solche Dinge sehe, und es beeindruckt mich, es begeistert mich, wenn ich sehe, wie Gott 500 Jahre früher etwas genau sagt, auch ein kleines Detail sagt, und dann 500 Jahre später sehen wir, wie das in Jesus Christus in Erfüllung gekommen ist. Aber dieses Reiten auf dem Eselfohlen, das soll natürlich was zum Ausdruck bringen. Das ist nicht einfach nur so. Ja? So, weil es war weder zu den Zeiten von Sacharja so, noch zu den Zeiten Jesu so, dass Könige auf Eseln geritten sind. Ganz im Gegenteil, man hätte eigentlich die besten und prächtigsten Pferde genommen und dann wäre der König triumphierend irgendwo eingeritten. Bei Jesus war es ganz anders. Und ich habe euch mal einen modernen Vergleich mitgebracht, der mir eingefallen ist, und zwar ein Drahtesel. Wenn man das vergleichen würde, wäre Jesus wahrscheinlich auf so einem Fahrrad, auf so einem Drahtesel da eingezogen. Ja? Auf was er nicht eingezogen wäre, wäre dieses Exemplar. Ja? Das ist die Variante Demut. Findet ihr auch vorm Haus hier. Ja, ist ein Wiedererkennungswert. Aber da muss ich so dran denken. Ja, ist ein alter Drahtesel. Das ist die Demutsvariante. Das wäre ein moderner Vergleich vielleicht dafür. Aber Jesus ist ganz bewusst eingeritten auf einem unscheinbaren kleinen Esel in Jerusalem. Und zum einen ist das ein Ausdruck seiner Demut und Niedrigkeit, die im Gegensatz zu allen anderen Königen, die es gibt, absolut kennzeichnend ist. Und zum anderen war es ein indirekter Ausdruck dafür, dass Jesus bei seinem ersten Kommen nicht das Ziel hatte, allen Menschen zu zeigen, dass er der triumphierende Herrscher der Welt ist. Die Vorstellung der Juden war ja genauso damals. Als Jesus dann gelebt hat, dachten sie, er kommt, um die Feinde Israels zu besiegen, um diese Besatzungsmacht der Römer, die damals an der Macht war, um die auszurotten und dann für alle sichtbar sein Reich aufzubauen, seine Herrschaft aufzurichten. Aber das erste Kommen Jesu hatte eine viel größere und bedeutendere Dimension. Sie hatte diese Dimension, Frieden zu schaffen zwischen uns und zwischen Gott. Das ist die wichtigere Dimension. Das ist die vertikale Ebene, um die es da ging an dieser Stelle. Man könnte sagen, in seinem ersten Kommen klärte Jesus die Schuldfrage. Und in seinem zweiten Kommen klärt er endgültig die Machtfrage. Im ersten Kommen klärte er die Schuldfrage, im zweiten Kommen klärt er endgültig die Machtfrage. Und zudem hat aber diese vertikale Ebene, diese Frieden zwischen Gott und uns, hat eine Auswirkung. Und deshalb ist es weiter wichtig, dass Jesus gekommen ist, weil es hat Auswirkungen auf die horizontale Ebene. Es hat Auswirkungen auf das Miteinander, auf unseren Umgang untereinander. Auch dafür ist das Kommen Jesu von großer Bedeutung, weil durch den Frieden mit Gott und durch das neue Leben, das wir von ihm geschenkt bekommen haben, dürfen wir nun auch im Frieden und in Vergebung mit anderen Menschen leben. Dürfen wir Frieden und Vergebung in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen einkehren lassen. Und so heißt es dann in Römer 12, Vers 18 auch, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Der Gedanke dabei ist im Neuen Testament immer wieder dieser Rückbezug, diese Verbindung von vertikaler Ebene, ich habe Frieden mit Gott, und horizontaler Ebene, Frieden untereinander. Und zwar ist der Gedanke immer wieder, weil Gott mir meine Sünde vergeben hat und ich erleben durfte, was es bedeutet, versöhnt zu sein mit Gott. Deshalb will ich nun auch mit Gottes Hilfe anderen Leuten diesen Frieden schenken. Deshalb will ich ihnen mit der gleichen Haltung begegnen, mit der Gott mir begegnet ist. Weil wir leben letztendlich alle von der gleichen Gnade und von der gleichen Rettung. Und deshalb ist diese Aufforderung an uns, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Und das wollen wir nicht einfach so vorüberziehen lassen an uns, sondern gerade am Ende dieses Jahres ist, denke ich, ein guter Zeitpunkt, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Wo bin ich in dieser Hinsicht gefragt? Wo bin ich schuldig geworden an jemand anderen? Wo muss ich jemand um Vergebung bitten? Wo muss ich Versöhnung suchen mit anderen Menschen? Was gibt es noch zu klären? Wo bin ich aufgefordert, vielleicht selbst zu vergeben, nicht hartherzig zu sein? Wo bin ich aufgefordert, Frieden zu stiften? Ich will uns dazu ermutigen, in den nächsten Tagen diese Tage auch zu nutzen, um, so viel an mir liegt, Frieden zu schaffen. Und manchmal sind einem die Hände gebunden, und das erleben wir teilweise leider. Deshalb heißt es hier, so viel an euch liegt. Aber trotzdem, so viel an uns liegt, wollen wir das ernst nehmen, wollen wir das tun, weil Jesus ist auch gekommen für den Frieden unter uns Menschen, untereinander, für den Frieden in unseren Familien, für den Frieden in unserer Gemeinde. Auch dafür ist Jesus gekommen und auch dafür hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Diese privaten Kleinkriege und diese Unversöhnlichkeiten, die will Gott schon längst beenden in unserem Leben. Und es wird eines Tages der Tag kommen, wo jeder Krieg, wo jede Unversöhnlichkeit, wo jeder Unfrieden ein Ende bekommen wird. Und davon spricht Vers 10 dann, nämlich über die Zeit der Wiederkunft Jesu. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Der König des Friedens kommt wieder. Und dabei geht es um Vers 10. Wir bewegen uns heute in der Predigt in einer ziemlich großen Zeitspanne. Wir haben auf der einen Seite diese Prophezeiung von Sacharja, ungefähr 500 Jahre vor Christus. Dann haben wir die Erfüllung gesehen in Christus vor 2000 Jahren. Und jetzt wagen wir nochmal einen Blick in die Zukunft, wo ich euch allerdings keine Zeitangabe machen kann dazu, leider. Ja, also ich kann euch nicht sagen, wann Jesus wiederkommt, aber ich kann euch sagen, dass Jesus wiederkommt. Das Spannende ist, zwischen der Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9 und Sacharja 9, Vers 10 liegen inzwischen schon mehr als 2000 Jahre. Und noch spannender ist, dass wir ähnlich wie die Menschen damals eigentlich in der Position jetzt sind, dass wir etwas lesen oder etwas hören, aber noch gar nicht da sind, dass wir sehen, dass es noch aussteht, dass die Erfüllung noch geschehen muss. Wenn man so will, könnte man sagen, wir leben im Moment zwischen Sacharja 9, Vers 9 und Sacharja 9, Vers 10. Ja, das ist diese Zwischenzeit. Wusstet ihr wahrscheinlich bisher noch nicht. Aber es ist so, dass wir uns da eigentlich einordnen müssen. Und ich lese Vers 10 jetzt nochmal. Und zwar heißt es dort, ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen, von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der König des Friedens wird endgültigen Frieden schaffen für alle sichtbar. So könnte man diesen Vers überschreiben. Und hier ist die Rede von den Streitwagen von Ephraim und von den Pferden von Jerusalem. Ephraim steht an dieser Stelle für das Nordreich stellvertretend und Jerusalem steht für das Südreich, Juda. Ja, und wie ich es eben gesagt habe, beide Teile bilden eigentlich das Volk Gottes zusammen. Sie sind getrennt worden aber sie bilden als Gesamtes eigentlich Israel. Und an verschiedenen Stellen in der Bibel wird immer wieder betont, dass Gott sein zerstreutes Volk eines Tages zurück im Land Israel sammeln wird. Und nun ist es beeindruckend, finde ich, zu sehen, wenn man da so geschichtlich auch drüber nachdenkt, diese Staatsgründung von Israel zum Beispiel 1948 zu sehen, weil das ein bedeutsamer Schritt ist auf diesem Weg, dass das immer mehr in Erfüllung geht. Aber ich will jetzt nicht mit euch anfangen und die Zeichen der Zeit deuten in Bezug darauf. Es gibt genug Leute, die das alle getan haben. Ich möchte mich da nicht einreihen, aber interessanterweise trotzdem unseren Fokus nochmal darauf richten, dass dieses Volk und auch dieser Landstrich, der so klein und so unbedeutend eigentlich ist, bis heute keine Ruhe hat. Sondern seit Jahrhunderten tobt dort immer und immer wieder Krieg und Kampf. Ja, und da ist keine Ruhe. Und ich finde, dieser ganze Trubel und auch die Geschichte Israel als solches ist enorm interessant, auch für Skeptiker des christlichen Glaubens. Weil wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, was da abgeht, ist es spannend zu sehen, dass Israel doch scheinbar eine ganz besondere Bedeutung hat. Und uns als geübte Bibelleser sollte das eigentlich gar nicht unbedingt wundern, weil Gott ja davon spricht, in Sacharja 2, Vers 12, dass Israel sein Augapfel ist. Und wer ihn antastet, der tastet Gott selbst an. Das heißt, uns sollte es gar nicht wundern, dass da alles tobt und dass da so viel los ist, weil da ist ein geistlicher Kampf. Und noch ist es so, noch rollen die Streitwagen in Israel und auch in dieser Welt insgesamt und noch sind die Kriegsbogen gespannt, aber es wird die Zeit kommen, in der die Streitwagen ausgerottet werden und in der die Kriegswagen zerbrochen werden. Und das nicht nur im Nahen Osten, nicht nur in der Region Israel, sondern in dieser Welt insgesamt. Nicht nur der Nahe Osten wird Frieden und Ruhe bekommen, sondern alle Regionen in dieser Welt werden erleben, dass Frieden herrschen wird. Und das, finde ich, ist ein wunderbarer Gedanke. Es wird eine Zeit geben, in der kein Krieg und kein Streit, keine Anfeindungen und keine Explosionsgefahr mehr auf der Erde sein wird, sondern wo das ein Ende haben wird. Ich glaube, danach sehnt sich eigentlich diese Welt. Das bringen Menschen immer wieder zum Ausdruck, wenn man ihnen diese kindliche Frage stellt, was würdest du dir wünschen, wenn du drei Wünsche frei hast, dann ist es gar nicht selten, dass Menschen sagen, ich würde mir wünschen, dass Frieden auf Erden einkehrt. Es scheint in uns drin, dieser Wunsch. Sei es der Weltfrieden auf politischer Ebene oder sei es der Frieden in meinem konfliktgeladenen Umfeld oder aber auch der ganz persönliche Frieden, diese Ruhe meiner Seele, sodass meine Seele in all dem Trubel des Lebens endlich zur Ruhe kommt. Und natürlich stellt sich für uns dann die Frage, wann wird es denn soweit sein? Wann kehrt endlich dieser lang ersehnte Frieden ein? Ich glaube, der letzte Teil von Vers 10 gibt uns hier die Antwort. Dort heißt es, und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wenn Jesus selbst also wiederkommt und allen Völkern Frieden gebietet und wenn er endgültig für alle Völker sichtbar seine Herrschaft aufrichtet, dann wird Frieden sein. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus für alle sichtbar seine Herrschaft über die ganze Erde ausbreitet. Das ist hier, und davon ist hier die Rede. Das ist ein Zitat aus Psalm 72, Vers 8, dass seine Herrschaft reichen wird von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das schließt den gesamten Erdkreis eigentlich mit ein. Wenn er kommt und die zerstörerische Sünde endgültig ausrottet, wenn sich jedes Knie vor ihm beugen wird und sich ihm unterstellt, dann kehrt der endgültige Friede ein. Dann kehrt dieser lang ersehnte Shalom für Israel und auch für uns ein. Vollkommen, endgültig. Wenn Gott selbst, der König, unmittelbar unter uns wohnt und wir uns um ihn scharen, dann herrscht Frieden. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die können wir noch gar nicht so richtig fassen, wie das sein wird. Wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, aber es wird wunderbar. Und die Bibel berichtet uns, beschreibt uns das schon, wie das sein wird. Und so wollen wir zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. In die Zukunft, worauf du dich freuen darfst, wenn du zu Jesus Christus als deinem Herrn und Retter gehörst. Und wir wollen einen Blick werfen in Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Offenbarung 21, Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das der zweite Tod. Eine wunderbare Stelle, finde ich, eine äußerst ermutigende und hoffnungsvolle Stelle. Weil nach dieser Zeit der Trübsal, die uns auch bevorsteht noch und die Offenbarung in den ersten Kapiteln beschreibt, bis dahin eigentlich, eine Zeit, in der es drunter und drüber gehen wird, in dem nochmal richtig Unfrieden herrschen wird, danach wird Gott im Ganzen ein Ende setzen, ein endgültiges Ende setzen und er wird sein Friedensreich aufrichten. Ein Friedensreich, das hier beschrieben ist als das neue Jerusalem. Und wiederum heißt es hier in dem Text interessanterweise gleich zweimal siehe. Diesmal nicht siehe, dein König kommt, weil zu dem Zeitpunkt, wenn das stattfindet, ist der König, ist Jesus gekommen bereits zum zweiten Mal. Aber hier heißt es in Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Und das fasst ganz gut zusammen, was diese ersten Verse aus dem Kapitel aus Offenbarung 21 eigentlich sagen. Und die Rede davon ist, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und wo die Rede davon ist, dass die erste Erde der Vergangenheit angehört. Und dass diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommt und an Schönheit und Pracht nicht zu übertreffen ist. Wie eine geschmückte Braut, die sich geschmückt hat. Das ist hier der Vergleich. Das ist also dieses erste Siehe. Siehe, ich mache alles neu. Und das zweite ist, worauf ich unsere Aufmerksamkeit richten will, weil sie das absolut verdient, ist Vers 3. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist für mich ein so unvorstellbarer Gedanke, wie das wohl sein wird. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich schöner Gedanke, weil wir werden in der unmittelbaren Gegenwart unseres Gottes leben. Wir werden zusammen mit ihm wohnen. Es wird eine Gemeinschaft sein, die absolut nicht mehr getrübt ist. Eine Gemeinschaft, die wunderschön und die ganz innig ist mit Gott selbst. Eine Gemeinschaft, die ihm alle Ehre gibt und eine Gemeinschaft, die uns unsere Sehnsüchte endgültig stillt. Eine vollkommene Gemeinschaft, die vollkommene Gemeinschaft, für die wir eigentlich geschaffen sind. Es wird das Größte und Schönste sein, das uns je widerfahren wird. Das Größte, was man sich vorstellen kann, gleichzeitig aber heute noch gar nicht so richtig vorstellen kann, glaube ich. Und wir werden voller Freude und Anbetung uns vor ihm beugen und werden all die Segnungen seiner heiligen Gegenwart genießen. Und zwar in alle Ewigkeit, dauerhaft. Davon spricht Vers 4, diese ganz ermutigenden Worte, die auch so bekannt sind. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Unglaublich schöne Worte, unglaublich ermutigende und hoffnungsvolle Worte. In all dem Unfrieden, in all dem Zerbruch, in all dem Elend dieser Welt wissen wir, dass das nicht das Ende ist und dass das nicht für immer so bleibt. Sondern das Ewige, das ist da beschrieben, das Ewige wird sein, dass wir bei unserem Herrn im Himmel ankommen und im himmlischen Jerusalem mit ihm zusammen sein werden. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier und ist entmutigt und ist deprimiert und ist hoffnungslos und ist vielleicht gefangen in der Zerrüttung seines Lebens oder im Unfrieden seines Lebens. Dann lass dich ermutigen durch diese Verheißungen heute Morgen, dass dieser König des Friedens zum zweiten Mal kommen wird und dass er endgültig Frieden schaffen wird und du zu dem Frieden kommen kannst, nachdem du dich eigentlich schon so lange sehnst. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann gilt dir diese Perspektive, dann gilt dir diese Hoffnung. Wenn du nicht zu Jesus gehörst und nicht das angenommen hast für dich persönlich, was er getan hat, dann ist das, was in Vers 8 beschrieben ist, nämlich, dass es dort heißt, dass eine Gruppe von Menschen ist, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, und sie werden in dem Feuersee landen und nicht im himmlischen Jerusalem. Gott wird am Ende keine Menschen bei sich in seinem Friedensreich haben, die ihn ablehnen oder abgelehnt haben. Und deshalb ist es umso dringlicher, dieses Siehe von heute Morgen nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern genau hinzuschauen und ganze Sache zu machen mit Jesus, wenn das noch nicht geschehen ist. Und für alle anderen, die sich klar sind, dass sie durch Jesus Christus bereits Kinder Gottes sind und sich so bezeichnen dürfen, für euch gilt diese wunderbare Zukunft. Und vor allem gilt diese Freude, von der Sacharja schon gesprochen hat. Sacharja 9, Vers 9, aber auch Sacharja 2, Vers 14, wo all das eigentlich schon angedeutet ist. Eine ganz interessante Parallele im Buch Sacharja. Und ich habe Sacharja 2, Vers 14 euch nochmal mitgebracht, weil da heißt es ganz ähnlich wie in Sacharja 9, Vers 9, juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Gott wird mitten unter uns wohnen. Was für ein großartiges Wunder, schon 500 Jahre vor Christus ungefähr vorausgesagt. Eine wunderbare Verheißung, und sie ist gleich in dreierlei Hinsicht zum Tragen gekommen. Und zwar in der Vergangenheit, für uns heute gesehen, in der Vergangenheit, sie ist in der Gegenwart präsent und in der Zukunft. Und ich sage euch, wie ich das meine. In der Vergangenheit ist sie zum Tragen gekommen in Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Vater, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott wohnte unter uns in Jesus Christus hier auf der Erde. Die Gegenwart, das was wir im Moment erleben, ist, dass er in uns wohnt. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist die Gegenwart, der gegenwärtige Zustand. Ja. Gott ist bei uns. Und die Zukunft, wie wir es eben schon hatten, Offenbarung 21, Vers 3, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wohnte unter uns in Jesus Christus, Gott wohnt in uns Gläubigen und Gott wird in alle Ewigkeit mitten unter uns wohnen. Ich glaube, das ist ein Riesengrund zur Freude und zur Dankbarkeit, wenn wir das sehen. Und so gilt dieses Juble und freue dich nicht nur der Tochter Zion, sondern sie gilt auch dir und mir, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wir dürfen uns mitfreuen, wenn wir zu dieser Familie Gottes gehören und dürfen sehen, ja, siehe, der König des Friedens kam, er ist gekommen, siehe, der König des Friedens, er ist bei dir und siehe, der König des Friedens, er wird wiederkommen und mit dir zusammen wohnen, mit dir zusammen leben. Ich glaube, das ist ein Grund, wirklich Gott anzubeten und ihm Dank zu sagen. Und das wollen wir tun jetzt auch in einigen Liedern. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und diesen König des Friedens gemeinsam anbeten mit diesem Lied, was, glaube ich, dazu passt, Tochter Zion.